Heiliger Geist, ich danke dir für den kostbaren Dienst, den du an uns tust und nur du tun kannst, weil du ein Herzenskenner bist. Danke dir für alles, was von dir fließt. Und ich bete, dass das, was ich auf dem Herzen habe, das bestätigt und vervollkommnet und alles, was das nicht tut. Ich bete, dass es nicht zur Sprache kommt und dass du selber meine Worte nimmst, dass du deine Worte in meinen Mund legst. Dien uns bitte weiter. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist. Amen. Wenn man an diesem Zettel Wust hier sehen kann, habe ich die Predigt schon länger auf dem Herzen. Es hat alles seine Zeit. Jetzt ist die Zeit. Und zwar hatte ich das im Anschluss auf die von dieser Gebetszeit, die wir hatten für die verfolgten Christen. Wo es, erinnert ihr euch, das war vielleicht vor 3 oder 4 Sonntagen, wo wir gebetet haben für die Mädels in Nigeria, die sie entführt haben, für unsere Geschwister in Nordkorea. Und wo wir festgestellt haben, auch über dem Beten, dass Autorität, die Gott meint, was anderes ist als Autorität, die wir meinen. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und weil wir heute über diese Geheimnisse Gottes, dieses Herz Gottes, so viel gelernt haben und so viel erfahren haben, nicht gehört, sondern erfahren, denke ich, passt das sehr gut ran, noch etwas vom Herzen Gottes zu hören. Gott ist von verschiedenen Dingen die Quelle, die Ursache von verschiedenen Dingen. Und es macht wirklich Spaß, in der Bibel zu gucken, von was zum Beispiel. Zum Beispiel ist Gott die Ursache von Licht. Ist euch je aufgefallen, dass in der Bibel steht, es werde Licht? Und dass Gott Sonne und Mond am 4. Tag gemacht hat? Ist es irgendwann mal ins Bewusstsein gedrungen, dass das dann nicht das Licht sein kann, von dem Gott sprach bei es werde Licht? Das gibt einen Unterschied von Licht und dem, was wir uns vorstellen unter Licht. Bis heute wissen die Leute nicht, oder die Wissenschaftler, ich lese gerne solche Artikel, die wissen nicht, wie man das beschreibt, Licht. Sind das jetzt Wellen oder sind das Teilchen? Gibt es in der Physik 2 große Lager, die sich da vehement bekämpfen. Licht als Welle oder Licht als Teilchen? In der Bibel steht, ich bin Licht. Gott sprach, es werde Licht. Wenn wir Offenbarung lesen, und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, er wird ihr Licht sein. Gott selbst wird ihr Licht sein, Gott ist Licht. Deswegen können wir es nicht ergründen. Gott ist zum Beispiel die Quelle von Liebe. Was irdisch total nicht greifbar ist, wo du sagst, um Himmels Willen, was ist denn Liebe? Total widersinnig, jemand zu lieben, der nicht zurücklieben kann. Oder dieses, was auch Mutterliebe ein Stück ist, diese sich absolut hingeben, ohne dass du ein sichtbares Ergebnis gleich hast. Gott ist die Quelle von Liebe, er sagt von sich selber, ich bin Liebe. Und dann gibt es eine Beschreibung von Liebe im Korinther, die ist phänomenal. Auf die kann kein Mensch kommen. Das ist nicht menschlich. Und bei diesem Rumstöbern im Wort Gottes bin ich drauf gekommen, dass Gott die Quelle ist von Autorität und von Macht. Und da müssen wir zuerst mal unsere Idee von Macht und von Autorität vom Thron setzen. Was ist denn für uns Macht, wenn jemand zu sorgen hat? Und dann passiert's. Oder wenn jemand so viel Geld hat, dass er alle möglichen Leute beeinflussen kann und dann treffen die Entscheidung zu denen seinen Gunsten, dass es macht. Oder wenn jemand viele Heere in Bewegung setzen kann, dass die anfangen zu kämpfen und Krieg zu führen, obwohl sie sich noch nie gesehen haben. Aber einer ganz oben dachte, das müsste jetzt sein und der hat die Macht. Das ist für uns Macht. In einem Arbeitskollektiv, der mit der Zunge am schnellsten ist, der am schnellsten schlecht über die anderen redet, der hat Macht, hintenrum Sachen zu klären. Das ist das, was wir über Macht wissen. Und was ist Macht in der Bibel? Was ist Macht in der Bibel? Und was ist Autorität in der Bibel? Das ist so interessant, dahinter zu kommen. Die Autorität, von der die Bibel spricht, ist, Nichtseiendes in Existenz zu rufen. Etwas, was es komplett nicht gibt, in Existenz zu rufen. Das ist Autorität, die Bibel meint, wenn sie von Autorität spricht. Autorität ist und Macht ist, den Weg aus der Sünde zurück in die Herrlichkeit zu Gottes zu finden, in die Herrlichkeit Gottes zu finden. Weil geschrieben steht, allen, die ihn annahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das hat mit Macht zu tun, nach dem biblischen Prinzip. Interessant rauszukriegen. Macht hat den Tod überwunden. Keiner von uns kann den Tod überwinden. Und niemand von all diesen Ellbogennutzern, die die Macht haben im weltlichen Sinne, kann den Tod überwinden. Niemand. Macht im biblischen Sinne, Macht im geistlichen Sinne ist, den Tod zu überwinden. Versteht ihr, wie konträr das ist? Und wie sehr man sich mal darauf konzentrieren muss, zu gucken, was meint denn das Wort in der Bibel, was meint denn der Herr zum Thema Macht, zum Thema Autorität? Macht in der Bibel ist, Blinde sehen zu machen, Kranke gesund, Lahme gehend. Das ist die Macht, die Jesus meint, wenn er von Macht spricht, wenn er von Autorität spricht. Böse Geister ausfahren zu lassen. Herrlich. Leute, ist es nicht cool, bekannt zu sein in der Hölle? Vielleicht sind wir bekannt als, ach, die schon wieder. Aber vielleicht sind wir auch bekannt als Vorsicht. Der Heilige Geist hat da was in der Hand. Das ist Macht. Das ist Macht, wie sie das Wort Gottes meint, Autorität. Macht, die Gefangene befreit. Und die Macht in der Bibel ist auch die, die auf der Erde was bindet und im Himmel ist es gebunden. Oder auf der Erde was löst und im Himmel ist es gelöst. Das ist das, was wir gerade ein Stück erlebt haben. Mit dieser Vaterlosigkeit, mit dieser Verletztheit, keine Eltern gehabt zu haben, die einen annehmen. Wir können, wir haben die Macht, das zu lösen und es ist gelöst. Haltet euch daran fest, dass es Macht, wie sie der Himmel beschreibt. Nichts, was du auf der Erde anfassen kannst. Und wo sich die Leute in der Erde danach oder auf der Erde danach sehnen würden. Ne? Wenn du Macht hast, da hast du was zu sagen. Aber das ist nicht das, was der Himmel unter Macht und Autorität versteht. Ja. Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Schreit da mal noch ein bisschen drauf rum, dass wir diese himmlische Denke aufnehmen. Und dann kommt Matthäus 18,18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden lösen werdet, soll im Himmel gelöst sein. Und wisst ihr, das Besondere oder das ein weiteres Merkmal von Gottes Macht ist, Gott teilt seine Macht gerne, sofort und bereitwilligst. Das ist auch so unmenschlich, ne? Menschlich, also ich bin der Chef, ich hab's zu sagen. Und Gott sagt, willst du, kriegst du. Willst du. Gott teilt seine Macht, seine Autorität bereitwilligst. Ja, Gott will uns nämlich als Gegenüber. Gott will uns nicht beherrschen, im Sinne von, ich sag dir jetzt, wie es lang geht, sondern Gott will uns als Gegenüber. Das war sein Plan von Anfang an, so hat er uns geschaffen im Paradies. Ein Gegenüber, das ihm gleich sei, mit dem er sein Herz teilen konnte. Das war der Plan. Und wisst ihr noch, im Paradies hatten die Menschen den Auftrag, den Tieren und allem, was da gelebt hat, Namen zu geben. Das ist Autorität, was zu benennen. Eltern benennen ihr Kind mit einem Namen, geben dem einen Namen fürs Leben. Gott hat gesagt, macht ihr das. Und er hat sich dran gefreut, hat aufgepasst, wie sie ihn nennen würden, wie sie das nennen würden, was da war. So tickt Gott, der teilt das gerne aus. Ja, mach du. Und stellt sich daneben und freut sich über uns. Wir haben oft Angst vor Fehlentscheidungen und, naja, wenn ich das und das so und so entschieden hätte, dann hätte der Herr sich dahinter gestellt. Gott stellt sich hinter uns. Gott stellt sich hinter uns. Wir sind nicht so furchtbar abhängig davon, alles richtig gemacht zu haben. Gott stellt sich hinter uns, wie sich ein Vater hinter sein Kind stellt. Wenn wir aus dem Willen Gottes raus treten und anders operieren, dann kann es schief gehen. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen, aber wenn wir im Willen Gottes sind und einfach eine Entscheidung treffen und hinterher ist es nicht ganz so geworden, bleibt mal in Sicherheit. Gott stellt sich hinter uns. Ich habe mal was Dummes gemacht. Als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe ja mal offene Kinder- und Jugendarbeit gemacht und da gab es so in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, da gab es große man könnte schon fast sagen, Kriege zwischen den Skinheads und den Punks in der Stadt in Zwickau. Die haben sich also wirklich richtig bekriegt. Und die einen haben sich verbarrikadiert, die hatten dann solche Abtreter in die Fenster gemacht. Weißt du, diese Eisenabtreter, dass man nichts reinschmeißen kann, und die anderen haben nur versucht, da trotzdem was reinzuschmeißen. Und das war eine sehr bewegte Zeit. Da ging es viel um Asylantenheim und wir fackeln euch alle ab. Und die haben sich ganz böse, auch wenn sie sich denn gekriegt haben, gehauen. Wirklich böse. Und ich kam aus Leipzig und habe Behindertenarbeit dort in einem Diakonissenhaus gemacht und habe dann hier Sozialarbeit auf der Straße gemacht. Fast das Gleiche. Es war nur unwesentlich anders. Naja, jedenfalls, meine Kollegen in der Jugendarbeit, die waren da sehr viel involvierter in die ganze Sache. Und dann gab es eine große Ankündigung, wir machen euch alle platt. In der und der Nacht gibt es hier einen übelsten Crash, wir lassen es rauchen. Und dann greifen wir das Haus an. Die hatten so ein Abrisshaus besetzt, die Punks und die Skinheads wollten angreifen. Ich habe jedenfalls mit den Leuten da geredet, die die Jugendarbeit gemacht haben. Und ich war so sicher, wir hatten einen kleinen Gebetskreis, wir haben uns getroffen gehabt und haben für die Situation gebetet. Und da sagt, Menschenskinder, ich weiß gar nicht, was da werden soll und wie das werden wird. Und ich lehne mich dort aus dem Fenster und sage, so wahr Gott lebt, es wird keinen Kampf geben. Mir war es wie sterben. Ich dachte, bist du bekloppt, wenn es jetzt doch einen gibt, lebt dann Gott nicht? Ach du Schreck, mir war es so schlecht. Ja, und der Herr war so treu. Der Herr war so treu, ehrlich. Wir sind dann, ja, ich bin mit dem Bus immer auf die Arbeit gefahren und alles. Und da hörst du ja auch, was deine Nachbarn reden. Und wir sind da auf wunderliche Art und Weise an Informationen gekommen über Pläne, wo du einfach Leute im Bus hast reden hören. Und die Informationen, die ich dort mitgenommen habe, habe ich mit in unseren kleinen Gebetskreis genommen. Wir haben gezielt dafür gebetet. Das und das ist geplant und das wird nicht stattfinden. Und das haben wir gehört und es wird nicht sein. Und es ist nichts geworden. Der ganze Kampf fiel ins Wasser. Naja, da war es eben nicht. Da war es eben nicht. Versteht ihr das? Das ist Gott, das sind Geheimnisse Gottes, das ist Macht. Das ist Macht. Also Gott teilt seine Macht bereitwilligst mit uns. Und er schätzt uns und er stellt sich hinter uns. Er hätte mich auch im Regen stehen lassen können, hätte gesagt, naja, mein Mädel, nett, dass du so redest, aber war vielleicht doch ein bisschen groß. Er hat sich hinter mich gestellt. Und er schätzt uns als Persönlichkeit. Wisst ihr, wenn Gott alles Svens hätte haben wollen, hätte er sie geschaffen. Oder alles Annegrets, hätte er sie geschaffen, hätte er hingekriegt. Wollte er aber nicht. Da wollte ein Maciek, da wollte ein Cordelia, da wollte eine Jana, da wollte eine Charlene, das hat er gewollt. Und er will uns alle als Gegenüber. Das ist der Plan. Und da müssen wir wieder hin, in diese Freiheit müssen wir kommen. Gott will uns so, wie er uns gemacht hat. Wir sind kein Irrtum. Wir sind kein Irrtum. Und Gott kontrolliert uns nicht. Gott legt uns seinen Willen vor und dann entscheiden wir, wie wir damit umgehen. Und das ist das Größte überhaupt, dass Gott an uns glaubt. Was der Richard vorhin gebetet hat, Gott glaubt an uns. Der glaubt, du weißt, du sollst das und das nicht machen, du wirst es bestimmt gut machen. Und falls wir es vergeigt haben, lasst uns zum Herrn rennen, es tut mir leid, vergib mir, wasch mich ab, mach mich sauber, ich komme wieder, ich versuche es nochmal. Gott glaubt an uns. Ist es nicht revolutionär? Aber wenn ich Gott wäre. Aber Gott glaubt an uns. Wir haben einen freien Willen. Gott gibt uns einen neuen Namen. Einen neuen Namen. Hört man einfach mal so in diesem Christ. Ich bin ein Kind des Gesalbten. Aber auch in der Bibel steht an mehreren Stellen, wir kriegen einen neuen Namen im Himmel, den niemand kennt. Das ist die Möglichkeit, die Gott hat, Identität zu geben. Mit dem Namen ist immer Identität verbunden. Und ganz viele Kinder ohne Vatis oder ohne Eltern, sicher auch ohne Muttis, suchen nach ihrem Namen. Ich habe da mit der Anke lange drüber geredet und die hat mir erklärt, dass im Spanischen der Vatername ganz wichtig ist, um zu erkennen, ist ein Kind ehelich geboren oder ist es unehelich geboren. Liegt der Name des Vaters drauf, ist klar, ist ehelich geboren oder er hat es anerkannt. liegt der Vatername nicht drauf, sieht die ganze Welt ohne Vater. Ist das nicht heftig, was im Namen für eine Identität steckt? Das ist wahrscheinlich auch dieses Ding, wenn zwei heiraten und die nehmen einen Namen. Dein Name ist über mir genannt. Das ist meine Identität, da gehöre ich dazu, das ist meine Familie. So hat sich Gott das ausgedacht. Der Name bedeutet Schutz. Der Name bedeutet auch Ehre. Also wenn du so ein bisschen adelig bist, dann heißt von, als Schulkind ist es bestimmt albern, aber wenn du größer wirst, das hat doch was, oder? Anne von Gott. Ja, aber der Name bedeutet auch Ehre. Das bedeutet Ehre. Es bedeutet Zugehörigkeit. Ich gehöre wo dazu. Das ist meine Familie. Und er drückt meine Stellung aus. Es gibt ja in der Geschichte immer so, wie du heißt oder zu welcher Familie du gehörst, so waren deine Chancen aufzusteigen in der Rangfolge am Königshaus oder wo auch immer. In Beamtenkreisen oder auch die Handwerker, die waren unter sich und waren mit ihrem Namen genannt. Es war klar, du gehörst dazu, du hast einen Anspruch auf eine gewisse Stellung. Wenn du ohne Namen bist, bist du ohne Ursprung und ohne Ziel. Deswegen ist Name wichtig. Und Gott gibt uns einen Namen, wem es jetzt schmerzlich aufsteigt und sagt, mein Gott, ich habe nie den Namen meines Vaters gehabt. Du hast den Namen deines Vaters. Du hast den Namen deines Vaters. Ich hab ja selber zwei Kinder ohne Vati. Also, sie sind auf natürlichem Weg gezeugt, so ist es nicht. Aber es gab keinen Mann, der gesagt hätte, ich kümmere mich. Ich habe dich lieb, ich stehe hinter dir. Und ich habe mit meiner Tochter da mal ein intensives Gespräch gehabt, wo es um dieses Erbe geht, was wir haben. Ne? Einfach so Sachen, du läufst wie dein Bab oder wie du redest, ist wie dein Bab oder was du hier machst, ist wie dein Vater. Und da haben wir drüber geredet und ich sage, weißt du, dass du so viel gute Sachen geerbt hast und habe ihr die Eigenschaften Gottes aufgezählt und das mit gutem Gewissen, weil Gott ihr Vater ist und sein will. Ich sage, du hast Humor wie dein Vater. Du kannst alles schaffen wie dein Vater. Versteht ihr das? Was das für eine Kraft ist, was es für eine Möglichkeit gibt, Ursprung zu geben, in Gott zu sein, nach seinem Namen genannt zu sein. Sind es nicht Geheimnisse, die sich lohnen zu erforschen? Nur mal so nebenbei noch, dieser Angriff auf die Familie, der in unserem Land tobt, dass also Patchwork-Familien und dieser Name und jener Name und übernächster Name, alles in einer Familie und diese ganze Verwirrung, die tobt um Familie in unserem Land, ist ein Angriff auf die Identität der Menschen. In diesem Zusammenhang nur mal das geht nicht nur um irgendwas, es geht um die Identität der Menschen. Und Menschen, die so verwirrt sind in ihrer Identität, dass sie nicht wissen, wo sie herkommen und nicht wissen, wo sie hingehen, die sind dann noch leicht zu verwirren mit, wer weiß, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Das kannst du dir selber raussuchen. Solcher Quatsch kommt zustande, weil wir in unserer Identität nicht gestärkt werden. Das ist ein Konzept. Das ist ein Konzept aus der Hölle, was da dahinter steht. Das hat auch nichts Menschliches mehr. Es gibt immer Menschen, die das umsetzen, aber das hat nichts Menschliches mehr. Das ist direkt aus der Hölle. Der Angriff auf unsere Identität. Gut, was ich eigentlich erzählen wollte, war ja das mit dieser Autorität. Dieses Geheimnis von Autorität Gottes. Und jetzt bräuchten wir eigentlich den Schlüssel dazu, wie komme ich zu dieser Autorität in meinem Leben. Also wir haben das jetzt, meine Identität ist in Gott, dort bin ich sicher, dort komme ich her, dort gehe ich hin. Das ist erstmal eine Grundlage, mit der ich arbeite. Und wie komme ich jetzt zu dieser Autorität, die Gott bereitwilligst teilt. Und das ist so pimpi einfach, ganz leicht. Gott will Gemeinschaft. Gott will unbedingt Gemeinschaft, unbedingt. Der will dich sehen, wenn du früh aufstehst. Der will dich sehen, wenn du Mittag von der Arbeit schleichst. Der will sehen, wenn du beim Einkaufen bist, wenn du am Herd stehst, wenn du mit deinen Kindern gerade einen Krach hattest. Der will dich sehen, der will mit dir reden. Der will Austausch mit dir haben, auf Augenhöhe. Gott will gerne mit dir reden, Gott will mit dir zusammen sein, der will dir seine Geheimnisse offenbaren. Wir hatten mal in irgendeiner Predigt, dass Gott seine Geheimnisse für uns versteckt hat, nicht vor uns. Das ist ein Unterschied. Und das ist cool, nach Geheimnissen zu forschen. Das macht Spaß, da kommt was raus dabei. Also ich denke, dass es eigentlich zutiefst in Menschen drin steckt, was entdecken zu wollen. An Kindern sehen wir das noch, bei Erwachsenen sind wir dann immer schon ein bisschen abgeklärter, da entdeckt man nicht mehr so viel, aber Kinder entdecken sehr gerne. Ja, also der Schlüssel zur Autorität, zu göttlicher Autorität, ist komplette und totale Abhängigkeit vom Herrn. Komplett. Wie findest du das? Was sagst du dazu? Hast du gehört, was der zu mir gesagt hat? Wir können so im Austausch sein mit Gott. Gott will das. Wisst ihr, wir ersetzen dieses Gott-will-Beziehung so oft durch unsere Ideen. Unsere Definition ist oft, na, wenn ich alles richtig gemacht habe, ich muss nach den Regeln leben. Dann bin ich sicher. Die Regeln. Ich erinnere uns an unsere Weihnachtsunterhaltung. Ich weiß nicht, bei uns im Jups, wir haben uns da intensiv drüber unterhalten, was darf man denn zu Weihnachten machen? Die Weihnachtsbäume und solche Sachen. Ne? Und es gibt ja immer wieder solche Sachen, wo wir uns an Regeln festhalten. Und Gott will Beziehung. Das sagt meine Güte, stell dir doch einen Baum in die Bude, wenn dir das Spaß macht. Aber hast du mich lieb als allererstes? Bin ich das Wichtigste in deinem Leben? Steht der Baum möglicherweise zwischen uns? Dann stell ihn raus. Wir haben ja auch einen Garten. Aber falls nicht, Gott ist frei. Gott ist viel freier als wir. Wir sind klein. Wir denken, wenn wir die Regel befolgt haben, haben wir es richtig gemacht und dann müsste es doch jetzt klappen. So funktioniert Gott nicht. Beziehung, reden, miteinander im Austausch sein. Wisst ihr? Und viele Sachen, die Gott in der Bibel sagt, wie wir leben sollen, wo es Regeln gibt, die sind einfach besser für uns. Nicht besser für Gott. Die denken, da haben wir aber dem Herrn jetzt einen Gefallen getan. Habe ich das nicht gemacht? Oh, da wird er aber zufrieden sein. Die sind für mich gut. Der Herr steht oben drüber. Gott kann mit sowas umgehen. Das macht es Gott auch leicht, schnell zu vergeben. Gott ist so groß, so groß. Ja, wir leben von Gottes Gnade und nicht von unserer Gerechtigkeit. Da dürfen wir aber untergehen. Also ich zumindest. Ja, wir gebrauchen Kontrolle als Rahmen, der uns Schutz gibt, wo wir einfach wissen, wenn ich mich in dem Rahmen bewege, bin ich sicher, dann habe ich es gut gemacht, dann bin ich richtig. Und Gott will Beziehung. Das sprengt diesen Rahmen. Und wisst ihr, um was das diesen Rahmen einfach erweitert, um die Möglichkeit, Leben zu bringen. Stellt euch mal so eine Pflanze unter so einem Hütchen vor. Ein Salat, ne? Der wächst unter dem Hütchen, damit die Kälte nicht rankommt. Und dann wächst er. Das ist ein guter Rahmen. Das macht dem Salat die Möglichkeit, nicht zu erfrieren. Falls wir den Hut aber stehen lassen und der Salat sollte wachsen, haben wir dann einen hutförmigen Salat. Und falls der Hut nicht groß genug ist, hätte der Salat noch Kapazität nach oben gehabt und wir bringen uns um das Ergebnis von Wachstum, von Leben. Gott will Beziehung, um uns Leben zu geben und uns lebendig zu machen, um Wachstum zu schenken, Veränderungen. Wisst ihr, es gibt der David, der fragte Gott öfters, wie er seine Kriege führen soll. Und es gibt auf 5 verschiedene Fragen 5 verschiedene Antworten. Gott ist groß. Der ist nicht dran gebunden, dass er immer die gleiche Formel bringt. Ja, wir machen das immer so. Gott hat Ideen, das ist wunderbar. Wisst ihr noch, wie der Jonathan dann aufgeklettert ist? Mit 2 Händen, irgendjemand hat es erzählt, jetzt in der letzten Predigt. Einer der letzten Predigten. Jonathan mit 2 Händen in Hangnauf hat gesagt, gibst du sie in meine Hände, dann kam irgendwas, ja, gibst du sie in meine Hände. 2 Hände besetzt, ist in Hangnauf und hat dort 20 Mann platt gemacht. Und der Rest hat sich gegenseitig aufgerieben. Das war ein Plan Gottes. Dann gibt's noch der, dass vor den Kriegern Lobpreiser herziehen. Das ist ein anderer Plan Gottes gewesen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Gott ist so groß. Und Gott will uns diese Möglichkeiten eröffnen. Der Mose ist uns ein gutes Vorbild. Der Mose hatte einen sicheren Stand, sowohl dem Volk gegenüber, als auch Gott gegenüber. Der wusste, ich bin hier richtig. Der Mose konnte eine Vermittlerstelle einnehmen zwischen dem Volk und Gott. Der hat übelst Druck gekriegt von dem Volk, bis dahin, dass sie ihn steinigen wollten. Ist das nicht übelste Sorte? Ich kann mir vorstellen, wir rennen mit Steinen im Riegelfrank hinterher. Dann müssen wir was unternehmen. Aber so war das. So war das. Das ist doch übelst. Die kannten den, der hat unter denen gelebt, das war alles. Und jetzt hatten sie die Schnauze so voll, die wollten ihn steinigen. Und der Mose war sich Gottes so sicher, dass er gesagt hat, Herr, hab Gnade mit denen. Und er war sich dem Volk gegenüber sicher, hat gesagt, und ich mach trotzdem nicht, was ihr sagt. Versteht ihr das? Der war sicher im Herrn. Und zum Schluss ging das Ding so aus, dass er mit Gott gefeilscht hat um das Volk, gesagt hat, Herr, wenn du die jetzt platt machst, die werden alle sagen, der Herr hat es nicht geschafft. Er hat es toll angefangen, hat sie versucht, aus Ägypten rauszuführen, und jetzt hat er es nicht geschafft. Herr, mach's nicht. Mose hat gestanden vorm Herrn. Und Gott will das. Gott will, dass wir stehen vor ihm. Wir sollen ein Gegenüber sein. Gott will mit uns so reden. Gott hat sich nämlich darauf eingelassen. Da hat dann gesagt, ich habe vergeben nach deinem Wort. Wer die Geschichte nachlesen will, steht in 4. Mose 14, ab Vers 17. Und der Herr sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort. Nach welchem Wort? Nach dem Wort von Mose. Unglaublich, unglaublich. Gott ist so. Gott will Luft an unsere Persönlichkeit lassen. Er hat keine Angst vor uns, dass wir irgendwas falsch machen könnten, dass wir irgendwie falsch geschaffen sind. Das hat er im Griff so. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Abhängigkeit von Gott. Und da sind wir wieder bei dem Geheimnis, was wir gerade erlebt haben. Abhängig zu sein von Gott bedeutet nämlich, Schwäche zuzulassen. Schwach sein zu dürfen. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die das unterschreiben. Und die bekannteste ist sicher, Gottes Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Aber nur dann kommt sie zur Vollendung. Anders nicht. Gott braucht unsere Schwachheit. Alle unter uns, die sich also so ein bisschen schwach fühlen, denken, ich schaffe das nie, ihr seid auf einem guten Weg. Das ist mal ein guter Schritt. Weitergehen in die Richtung, und jetzt halte ich mich an Gott fest. Nicht, ich bin schwach, ach, das wird nie was. Ja, das ist korrekt, wenn wir es alleine machen. Aber halt dich am Herrn fest. Halt dich am Herrn fest. Ich bin schwach, macht nichts. Gott ist stark. Und das bringt Autorität. Überlegt euch das nur mal, wie widersinnig das ist, nach menschlichen Vorstellungen. Das bringt Autorität. Ich habe keine Kraft, ich halte mich am Herrn fest. Ich weiß nicht, wie es geht. Herr, was sagst du? Wie soll ich es machen? Weihnachtsbaum, ja oder nein? Gebet für Kranke, ja oder nein? Da drüben läuft einer, hinkt. Beten für den, ja oder nein? Wie soll ich es machen? Was? Und Gott will uns fördern, voranbringen. Der ist interessiert daran. Das ist wieder die Probe. Das ist das Einzige, was ich aus der Mathematik mitgenommen habe, dass man eine Probe machen muss, ob es stimmt. Also wir prüfen, ob das stimmt, immer an dem, was Jesus gemacht hat. Hat es Jesus gemacht, machen wir es auch. Hat es Jesus nicht gemacht, machen wir es nicht. Jesus war schwach im menschlichen Sinne, einfach mal von seiner Stellung her. Da war nur ein Handwerker. Auch in der Gesellschaftsordnung gab es Leute, die deutlich höher waren. Ne? Die waren also Handwerker. Dann kamen bestimmt die Leute, die Waffen tragen durften. Die waren schon mal deswegen stärker, weil sie ja zuhauen konnten. Jesus hatte nicht mal eine Waffe. Und dann kamen sicher die Regierenden. Dann gab es noch diese religiöse Klasse, die auch ihre Sachen da gelebt haben und aufgestellt haben. Jesus war das alles nicht, er war Handwerker. Jesus hatte nicht viel Geld. Aber er hatte auch nie Mangel. Das ist auch wichtig für uns. Wir brauchen nicht viel Geld, aber wir sollen nie Mangel haben. Seine Freunde, naja, die waren auch nicht so Supermänner, ne? Und die Leute, mit denen er sich so abgab, das waren Kinder, Frauen, Kranke, Besessene, herrlich. Menschen mit moralisch fragwürdigen Berufen, habe ich aufgeschrieben. Ihr denkt jetzt an Prostituierte, habe ich nicht. Ich habe an Zöllner gedacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war alles fragwürdig, was ich um Jesus rum angesammelt habe. So war das. Jesus war nicht ganz oben. Und hatte Jesus Macht, hatte Jesus Autorität? Übelste Sorte. Nackig am Kreuz, da hat die Hölle gefangen geführt. Überlegt euch das mal, in was für Dimensionen wir hier reden und denken. Und Jesus lebte in dieser totalen Abhängigkeit vom Vater. Ich lese euch mal verschiedene Stellen vor, im Johannes 12, 49. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Also es war nicht fakultativ, er hat mir ein Gebot gegeben. Gebot ist Gebot. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben, darum, was ich rede, rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Totale Abhängigkeit vom Vater. Der Vater hat gesagt, ich mach's. Hat gesagt, geh, ich geh. Wenn nun ich, ach ja, Johannes 13, Vers 14, da demonstriert uns Jesus, was er mit Autorität meint und wie er das macht. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, selig seid ihr's, wenn ihr's tut. Steht geschrieben, Johannes 13, Vers 14 bis 17. Das ist das Maß. Wascht euch einander die Füße. Das nimmt so vielen Sachen gleich wieder die Spitze, wisst ihr? Dieses total abhängig sein von Jesus bedeutet nicht, ich kann jetzt machen, was ich will. Oder ich kann mich aus jedem Rahmen rausbewegen. Total abhängig heißt total abhängig. Ich klammer mich an Jesus fest. Das bringt mich in Notsituationen weiter. Das bringt aber auch meinen dicken Stolz zum Einsturz. Der kommt da auch mitgeflogen, zeitgleich, rums. Runter mit dem Ding. Wasch deinem Bruder die Füße. Jesus hat's gemacht, muss ich's auch machen. Das ist nicht eine Option. Das ist so. Das steht geschrieben. Im Hebräer 2, Vers 10, denn es ziemt sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind, unterstehen alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, der Anfänger ihres Heils, durch Leiden vollendete. Und hier haben wir eine Richtung. Hier haben wir eine Richtung, die uns auf das bringt, wo wir für unsere Geschwister gebetet haben. Die den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendet. Wir denken an den Vers vorher, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Durch Leiden vollendet. Das ist also nicht zufällig. Und wenn unsere Geschwister in der Welt leiden, und die leiden wirklich am Körper, an ihrer Seele und an ihrem Geist, das ist eine starke Saat Gottes. Das ist eine starke Demonstration seiner Autorität und seiner Macht. Das ist nicht nichts. Wir sind dumm, wenn wir das verachten und dumm, wenn wir das anders einordnen. Die Hölle ist dumm genug, es anders einzuordnen. Die denken, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie am Arsch. Und das haben sie nicht, weil die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ohne Tränen bei der Saat keine Ernte mit Freude. So läuft das. Und wo mit Blut gesät wurde, ist noch immer Reich Gottes gewachsen. Das war bei den ersten Christen so und das ist bei Völkern im Urwald so gewesen. Überall, wo mit Blut von Christen gesät wurde, wird Ernte eingefahren werden. Das müssen wir im Hintergrund behalten, wenn wir beten für unsere Geschwister. Das ist die Autorität, von der wir hier sprechen. Das ist ein Geheimnis. Aber wir müssen uns dieses Geheimnis mal zu eigen machen und öffnen lassen vom Herrn. Da passiert was in der himmlischen Welt, was wir mit unserem Verstand nicht eingrenzen können. Hebräer 12, 2 steht, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, die Schande für gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Merkt ihr diese übelste Spannung da drinne? Kreuz erduldet, Leid erduldet, wupp, Gesetz zur Rechten Gottes. Also eins von beiden blenden wir immer aus. Entweder wir sind nur bei Gesetz zur Rechten Gottes oder wir sind nur bei Leid. Aber das gehört zusammen. Das ist unmittelbar miteinander verbunden. Ich will nur noch ganz kurz machen. Das wird spät, ja. Es kommt noch so ein kleines Geheimnis. Wisst ihr, diese Abhängigkeit macht uns frei. Es ist schön, dass die Worte in Deutsch so konträr sind. Diese Abhängigkeit von Gott macht uns frei. Und zwar zuallererst befreit sie uns von Menschenfurcht. Was kann mir ein Mensch tun? Und nur wer frei ist von Menschenfurcht, ist frei, gottesfürchtig zu sein. Wir brauchen unbedingt Gottesfurcht. Wir müssen den Herrn mehr fürchten als Menschen, sonst tappen wir von einer Falle in dieselbe. Frei sein von Menschenfurcht. Die Frage bei Menschenfurcht ist immer, wessen Zustimmung suchst du? Zustimmung von der Arbeitskollegin, die süffisant lächelt, wenn du irgendwas vom Glauben erzählst, oder die Zustimmung vom Herrn, der sagt, sei mutig, sprich mein Wort aus. Sei treu in dem, was du gelernt hast. Geh vorwärts damit. Gottesfurcht ist deswegen so wichtig, weil uns alleine Gottesfurcht dazu bringt, das Gesetz zu erfüllen. Und was ist die Erfüllung des Gesetzes? Was ist die Erfüllung des Gesetzes? Gebt euch die Frage oder gebt euch die Antwort selber. Achtung, jetzt sage ich's. Liebe. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes und nur Gottesfurcht kann uns dahin bringen. Weil es kann mir keiner erklären, dass er das schafft, alle Menschen zu lieben. Wirklich. Also, wenn er das nur in der Gemeinde ruppt, seid ihr die Größten. Wenn er das darüber hinaus schafft, das ist unvorstellbar. Wenn ich aber gottesfürchtig bin, sage ich, ist mein Bruder für dich genug, ha? Dann ist er's für mich auch. Ist meine Schwester für dich genug, dann ist es für mich auch. Das mache ich aber nicht, weil ich das selber könnte, sondern weil ich Gott mehr fürchte als meine eigenen Gedanken und auch als Menschen. Ich kann Liebe nicht erzwingen, aber ich kann Gott fürchten. Und wenn Gott gesagt hat, ist es gut, dann ist es gut. Muss es auch bei mir mal gut sein. Die Autorität einer freien Gemeinde liegt in ihrer Gottesfurcht. Das ist die Quelle unserer Autorität. Wir müssen uns niemand unterordnen, was so der Bund der evangelischen Kirche oder irgend sowas betrifft, irgend so ein Überbau. Wir müssen das nicht. Aber wir haben nur dann Autorität, wenn wir gottesfürchtig sind. Versteht ihr mich? Ich muss nicht noch mehr Beispiele bringen, denen wir uns nicht unterordnen müssen. Aber wir müssen unbedingt den Herrn fürchten. Das ist unser Dings. Und diese Gottesfurcht offenbart sich durch ausnahmslos jeden einzelnen Gläubigen. Jeden einzelnen. Jeder einzelne von uns hier ist die Gesamtheit der Gemeinde. Und es kann niemand vorne stehen, der das für alle regelt. Das macht jeder für sich und die Gesamtheit der Gemeinde ist gottesfürchtig oder ist es nicht. So ist das. Ja, denn wen nimmt Jesus aus seinen Befehlen oder seinen Missionsbefehl oder irgendwas raus? Niemand. Sag, geht hin in alle Welt. Sag, alle Axels, geht hin in alle Welt? Nö. Geht hin, geht alle hin, geht hin. Denkt groß. Seid gottesfürchtig. Habt ihr noch Nerven für eins? Nur einziges. Wisst ihr, die Früchte des Geistes, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Friedlichkeit. Ihr seid so auf Zack. Genau. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dass diese Früchte des Geistes Waffen sind. Die sind nicht nur Früchte und die sind auch nicht, es ist schön, wenn du so ein schönes Dekor hast von Frieden und Freundlichkeit. Das ist kein Dekor. Wie hat Jesus die Hölle überwunden durch Sanftmut? Wie gehen wir mit Rebellion um? Mit Sanftmut. Wie greifen wir an von, ich muss das haben und ich muss es sofort? Wir greifen an mit Geduld. Versteht ihr das? Das sind Waffen, das sind mächtige geistliche Waffen. Und wir müssen dahin kommen, sie auch so einzusetzen. Das nimmt ein Stück raus von diesem, naja, irgendwann wachsen diese Früchte des Geistes bei mir auch. Bitte schnell, wenn der Angriff kommt, möchte ich die Waffe in der Hand haben. Also wenn dann erst anfängt, die Frucht zu wachsen, gut, spare in der Not, dann hast du Zeit dazu. Nee, umgekehrt, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, so ist das Wort. Ne? Also greift, lasst diese Früchte wachsen und reichlich wohnen und macht alles, damit diese Früchte wachsen. Setzt euch Situationen aus, die schwer sind, wo du weißt, wenn ich jetzt zu dem gehe, den kann ich überhaupt nicht leiden. Trainiert Freundlichkeit, trainiert Sanftmut, setzt euch solchen Sachen aus, wir brauchen das. Es sind mächtige Waffen. Jesus hat sie eingesetzt und dann kann ich nicht sagen, brauche ich nicht. Ich komme ganz ohne Sanftmut aus. Funktioniert nicht. Gut. Zum Abschluss nochmal diese Stellen von Schwachheit, wenn ich mich rühmen soll. 2. Korinther 11, 30 steht das. Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christus bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist dieses Geheimnis, was wir mit unseren Geschwistern in der Welt teilen, worin wir sie unterstützen und wo wir selber drin wachsen sollen. Ich lese diesen Bibelvers nochmal. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ich bin guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Herr Jesus, ich bete, dass das in unser Herz hineinfällt und dass uns das mehr bewusst wird als alles, was uns ringsrum den ganzen Tag anprasselt. Dass die Schwachheit, die wir dir hinlegen, dass sie zu einer unglaublichen Stärke wird. Mit dir zusammen, Herr Jesus, komm du, wohne du in uns. Du bist das Geheimnis von Autorität und Stärke, Christus in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit in jedem Einzelnen von uns. Ich segne euch im Namen des allmächtigen und herrlichen, wunderbaren Gottes. Geht hin im Frieden des Herrn. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Amen.